Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heldendumm. Und heute gehen wir in die Welt des Unbekannten.
Oh, wie,
sehr unbekannt.
Ich wollte gerade fragen, wie unbekannt, aber naja, kann man da schlecht beschreiben, wenn es unbekannt ist, ne?
Völlig unbekannt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme kann ich dir eines sagen, ist ein neuer Rekord aufgestellt worden, vor kurzem. Mhm. Für die Menschen, die am weitesten von der Erde entfernt waren.
Oh ja, das stimmt.
Und wir werden heute nicht über diese Menschen reden und auch gar nicht so viel über den Weltraum generell, aber er wird eine Rolle spielen bei dem, was wir hier heute besprechen. Ich freue mich.
Oh, ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt. Alles, was hoch hinausgeht, ist normalerweise sehr, sehr gut bei dir.
Es geht hoch hinaus, aber wir fangen erstmal klein an, und zwar im Jahr 1910 in den Vereinigten Staaten von Amerika, wie so häufig.
Jawohl.
Damals wirst du geboren, und zwar im Städtchen Jefferson in Ohio. Mhm. Jefferson ist eine sehr kleine Stadt, also bei der letzten Zählung, die ich gefunden habe, hatten sie etwas mehr als 3000 Einwohner.
Oh, das ist echt nicht viel.
Nicht viel los, ja. Also es ist genau so, wie man sich das vorstellt. Wir sind in, wie gesagt, in Ohio, wir sind am Eriesee, also direkt bei den Great Lakes, bei den großen Seen. Und Cleveland ist um die Ecke und ist jetzt nicht der unmittelbare Speckgürtel von so einer Großstadt, aber es ist schon, sagen wir mal, nicht ganz so weit weg. Also nach Cleveland fährst du ein paar Minuten, aber jetzt auch nicht exorbitant weit. Aber es ist genau so, wie man sich das vorstellt. Ne? Du hast da irgendwie, dann hast du da so halb geteerte, halb nur geschotterte Feldwege, die dann so an langen Feldern entlang führen, ne? Wo eine Oberleitung nebensteht, und dann geht das hunderte Kilometer quasi nur in eine Richtung. Wie man sich das so vorstellt in einem klassischen US-amerikanischen Vorort.
Ich habe gerade eben nachgeguckt, wie viel Twin Peaks hat an Einwohnern, oder ne, Twin Peaks hatte in der Serie 51.000 und das zerquetschte.
Ja, Twin Peaks ist deutlich größer.
Wie klein muss dann Jefferson sein?
Twin Peaks ist aber auch aus meiner Meinung nach in der Serie zu groß dimensioniert von der Einwohnerzahl her, weil eigentlich ist das alles viel kleinstädtischer, was da abläuft. Aber wir wollen David Lynch nicht auf den Schlips treten in dieser Situation.
Ich lese gerade, es wurde korrigiert auf 5.100. Also da ist ein Kommafehler im Intro. Klassisch.
Guck mal an, wie passend. Aber tatsächlich, wenn du dir die Twin Peaks Melodie so vor Augen führst, ja, ich glaube, das spielt ja, glaube ich, in Washington.
Ja, oben in Washington, genau.
Aber wir sind nicht so bergig, aber wenn du dir diese Melodie vor Augen führst oder vor Ohren und dann überlegst, ja.
Ich sehe den Wasserfall, genau, ich sehe das Sägewerk, das Vögelchen.
Ich sehe auch das Sägewerk. Ich sehe im ersten Moment das Sägewerk und dann das Vögelchen, absolut. Also klassisches Heldendum-Territorium, wir sind irgendwo im Vorort, irgendwo in den Vereinigten Staaten, wo eigentlich nichts passiert die meiste Zeit. Aber in der Nähe ist tatsächlich relativ viel passiert. Denn in der Nähe sind sowohl Columbus als auch Pittsburgh, und da erinnern wir uns an Rube, der da ein paar Bälle geschlagen hat in der Ecke, und in Pittsburgh war auch einiges los, denn da waren auch die beiden unsichtbaren Männer aus unserer Zitronenfolge unterwegs. Gegenüber, quasi einmal über den See, wurde Charles geboren, Mr. Storchenderby-Erfinder.
Oh ja.
Joyride Johnny war auch in Ohio, wir erinnern uns an ihn, ist noch nicht so lange her, ist da auch durchgefahren, und für alle, die vielleicht noch nicht alle Folgen aus der Vergangenheit gehört haben, wer noch Lust auf Schritte, Schlachten und Sattelsitze hat, der kommt auch auf seine Kosten, denn das längste Autorennen der Welt führte tatsächlich auch hier entlang, und zwar genau 2 Jahre vor deiner Geburt, tatsächlich im Jahr 1908. Also es ist tatsächlich nicht so lange her alles, und all das, was ich gerade euch erzählt habe, könnt ihr natürlich auch der großen Heldendum-Karte entnehmen.
Die gute.
Die ihr auf unserer Internetseite findet, also entweder unter karte.heldendum.de oder unten im Futter. Und ja, man muss einfach sagen, bei all den Dingen, die hier in dieser Region passiert sind, in der wir uns heute bewegen, it's all connected. Es ist alles verbunden. I want to believe.
Oh, du bringst mich hier schon auf verschiedene Ideen und in verschiedene Territorien gedanklich. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wo es hingeht.
Wir kommen jetzt erstmal zu dir. Du wirst geboren am 12. März 1910 in Jefferson, Ohio. Und zwar erhältst du den Namen George Wellington Van Tassel.
Jeder George bei uns ist herzlich willkommen. Wir haben schon so viele Georges und ähnliche Ausführungen dieses Namens. Da weißt du, wo dann du bist, wenn du George heißt.
Absolut. Wenn ihr Georg oder was Ähnliches heißt, sorry, vorab schon. George Van Tassel, also ne, Van und Tassel, George Van Tassel, bist du, und du wächst auf in einer finanziell ganz ordentlich situierten Mittelklassefamilie in den 1910er und 20er Jahren. Du bist glücklicherweise jung genug, dass du nicht in den Ersten Weltkrieg musst, weil der schon endet, als du 8 bist. Und es läuft für dich wirklich ordentlich. Du gehst nämlich zur Highschool bis zur 10. Klasse und arbeitest nebenbei an einem kleinen Privatflughafen in der Nähe von Cleveland, wo du auch deinen Flugschein machst, denn das Fliegen interessiert dich sehr.
Oh, das hatten wir auch schon öfter mal, dass wir Leute gehabt haben, die irgendwie an Flughafennähe gelebt haben und lauter Schabernack getrieben haben danach. Ich erinnere mich nur an brennende Vulkane, die eigentlich nicht mehr gebrannt haben und ähnliches.
Absolut richtig. Der Heldendom-Protagonist an sich fühlt sich in der Nähe von Vulkanen und Ähnlichem doch dann sehr wohl, muss man sagen. Aber du entscheidest dich, und das nimmt der ganzen Theorie jetzt auch schon den Wind komplett aus den Segeln. Du entscheidest dich, du möchtest nicht weiter an diesem Flughafen arbeiten, möchtest nicht weiter hier dort leben, sondern du denkst dir, Junge, warum gehst du nicht zu Onkel Glenn in die Werkstatt? Der gibt dir nämlich eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest.
Onkel Glenn.
Und daher tust du das.
Onkel Glenn, klassisch.
Aber Onkel Glenn wohnt nicht in Ohio, sondern Onkel Glenn wohnt in Kalifornien.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir in so einen Bus und tuckern darüber.
Ich glaube tatsächlich, du bist gegreyhounded nach dort unten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und für dich beginnt quasi ein neuer Lebensabschnitt im Jahr 1930, in dem wir uns jetzt befinden. Da geht's für dich zu Onkel Glenn nach Kalifornien, wo du ihn als Automechaniker unterstützt. Und du fängst dort an zu arbeiten und relativ schnell triffst du dort einen Mann namens Frank Kritzer.
Okay. Hallo Frank.
Frank Kritzer, von dem du nicht genau, also du findest den Namen schon von Anfang an, der Name kommt dir komisch vor, ja? Aber du weißt nicht warum. Aber Frank Kritzer ist kein üblicher US-amerikanischer Name.
Ich find's aber sehr schön. Selber habe ich nicht irgendwie so einen möglicherweise irgendwie holländischen Fun irgendwas Nachnamen.
Ja, ganz also, sicher sogar.
Aber der Fritzer, der ist komisch.
Der Kritzer.
Der Kritzer, nicht Fritzer. Der
Frank Kritzer. Oder Kritzer. Das kommt dir komisch vor, aber ihr mögt euch. Also Frank war mal Fischer, war auch als Seemann unterwegs gewesen, eine Zeit seines Lebens lang. Davon erzählt er dir und das Problem war, dass er von seiner Zeit als Fischer und Seemann, da war er so viel auf und in dem Wasser, dass er Wasser in der Lunge hat.
Dauerhaft.
Dauerhaft. Und gegen Wasser in der Lunge hilft nur, hat ihm der Arzt gesagt, möglichst trockenes Klima, gehen Sie in die Wüste, gehen Sie nach Kalifornien.
Also hat der Arzt ihn wortwörtlich in die Wüste geschickt?
Der Arzt hat ihn in die Wüste geschickt. So einfach ist das. Der hat gesagt, gehen Sie in die Mojave-Wüste. Mhm. Dort ist es warm. Da macht Ihnen das Wasser in Ihren Lungen nicht so sehr zu schaffen.
Ah ja. Normalerweise schicken dich die Ärzte dann irgendwie ins Meer, so ein bisschen Jod atmen. Der gute Kritzer, der muss ein bisschen sich auskritzen.
Aber gut, der Frank hat das dann gemacht und der Frank hat dann einen neuen Beruf ergriffen, weil irgendwie muss er ja auch Geld verdienen, während er sich dort in der Wüste befindet. Und er tut das, was ein guter US-Amerikaner beruflich natürlich tut, gerade noch zu dieser Zeit.
Teller waschen?
Er sucht Gold.
Ah, er sucht Gold, natürlich. Ja gut, in der Wüste nicht unbedingt abwegig, dass man da vielleicht was findet zwischen den ganzen anderen gelben Zeug.
Ja, da guckt ja auch sonst keiner. Ja.
Ja.
Da sind ja nicht so viele Menschen, da guckt keiner. Da sind die Chancen groß. Also Frank ist tatsächlich Goldsucher in der Mojave-Wüste und das, weil er zu viel Wasser in der Lunge hat. Das ist so seine Lebensgeschichte, Story of his life, und er hat einen komischen Namen. Jetzt hat er aber ein Problem. Das Goldsuchen, das ist zwar etwas, was ihm Spaß macht und was er auch gerne tut, aber ohne ein Auto geht das schlecht. Also er muss ja irgendwie von A nach B kommen, ne?
Zum Glück bin ich Automechaniker-Gehilfe.
Richtig, und deswegen kommt der Frank in die Werkstatt und sagt, liebe Leute, ich brauche eine Autoreparatur. Das ist, also, er hat zwei Anliegen. Er möchte sein Auto repariert bekommen und er möchte, dass das nichts kostet.
Natürlich.
Weil er hat nichts.
Wahrscheinlich dreht er uns jetzt gleich noch so einen Goldsucherkredit auf. Wenn ich die große Ader finde, dann kriegst du, weil du mein Auto repariert hast, Tantiemen.
Ja.
Ja, natürlich.
Es ist so. Es ist genau so. Es ist genau so. Genau das tut er. Er sagt dir und deinem Onkel genau das. Aber dazu kommen wir noch. Das ist eigentlich zu früh. Wir sind eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, wo er euch das sagt. Sondern erstmal sagt er, ja, alles klar. Ich brauche eine Autoreparatur. Sie darf nichts kosten. Und ihr redet dann so ein bisschen miteinander. Und dann freundet ihr euch auch relativ schnell tatsächlich an. Und ladet ihn zum Lunch ein. So, und man isst Lunch und überlegt sich, na gut, wie kriegen wir das hin, dass wir dein Auto repariert kriegen und aber da selber was rausbekommen. Ne? Also wir können das nicht umsonst machen, weil die Teile und so weiter, das kostet uns ja auch Geld. Jetzt gibt es noch ein drittes Problem, das hat der Frank euch nicht von Anfang an mitgeteilt. Und zwar hat er auch keine Wohnung.
Ja gut, was für ein Auto fährt er? Oder würde er fahren, wenn er es fahren würde?
Oh, diese Information habe ich jetzt gerade nicht, aber sie ist bekannt.
Okay, na, ich hätte jetzt nur gedacht, vielleicht wohnt er in seinem Auto und das muss reichen.
Ja, das ist natürlich so, aber wenn man schon mal einmal unterm Dach ist, ne, weißt du, dann pennst du in der Garage.
Ah, ja gut, du kannst das Auto ja quasi in die Garage stecken und dann schläft man trotzdem noch im Auto, ne?
Ich weiß nicht, was er genau getan hat, auf jeden Fall schläft er bei euch in der Garage.
Ja, mein Gott.
Er kann eh seinem Job nicht nachgehen.
Kannst die Couch haben.
Was sich in den nächsten Tagen, während der so bei euch rumlungert, relativ schnell herausstellt, ist der Frank, der ist sehr, sehr, sehr intelligent.
Mhm.
Sehr, 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 sehr intelligent.
Wir hatten zuvor einen, der bei einem anderen rumgelungert ist. Du erinnerst dich?
Ja, ich erinnere mich.
Und du weißt, wie das ausgeht. Also ich weiß das auch.
Du glaubst, also das, wie es hier ausgeht, glaubst du nie im Leben. Also, der sehr, sehr, sehr intelligente Frank wohnt bei euch und es ist nicht ganz überliefert, worüber ihr gesprochen habt und wie ihr herausgefunden habt, dass der so intelligent ist, ja. Aber ihr seid wirklich Fans von diesem Typen, der scheinbar ein bisschen irre ist auch. Aber irgendwie kriegt er euch dazu, dass ihr ihm das Auto repariert und ihm sogar noch $30 zusteckt.
Ja, natürlich.
Aber genau das, was du gesagt hast, wenn er mit seinem Auto unterwegs ist und er findet etwas und er wird reich, dann werdet ihr natürlich zurückbezahlt und ihr kriegt sogar noch was drauf.
Er findet wahrscheinlich die Flucht.
Naja, das ist zumindest das, was ihr beide denkt, du und dein Onkel, denn ein Jahr lang hört ihr gar nichts von ihm. Absolut gar nichts. Eure $30 sind weg. Der Typ auch. Ihr seht ihn auch nie wieder.
Schade, Frank Kritzer.
Aber, scheiß Frank Kritzer, dieser Betrüger. Nein, ihr bekommt eines Tages eine Schatzkarte in der Post.
Eine Schatzkarte?
Ja, noch nie hat ein X einen bedeutenden Punkt markiert. In diesem Fall aber wohl schon. Denn ihr bekommt eine Schatzkarte in der Post und die führt euch tief in die Mojave-Wüste, und zwar genau 156 Meilen, also 251 Kilometer von dem Ort entfernt, wo ihr wohnt, und das ist nämlich Santa Monica.
Okay.
Und zwar gleich nördlich des Joshua Tree Nationalparks. Der Joshua Tree Nationalpark, relativ bekannter Nationalpark. Und etwas nördlich davon ist ein Kreuz auf einer Karte gemacht. Da sollt ihr hinkommen. Da wird Frank euch erwarten. Ihr fahrt am Wochenende los und denkt euch, Mensch, der Frank, der ist ja so intelligent, der ist bestimmt reich, der hat bestimmt sich einen Goldpalast dahin gebaut, ja, ja, mit Diamanten im Klo oder so. Also, super.
Das X ist eigentlich ein, also beziehungsweise die Karte ist eigentlich ein Luftbild und das X ist sein Palast.
Richtig, ganz genau. Ihr fahrt dahin und je weiter ihr fahrt, desto mehr stellt ihr fest, meine Güte, das ist ja eine richtige Mondlandschaft hier. Hier ist ja nichts mehr. Hier wächst ja kein Baum, kein Gras, kein gar nichts. Hier ist ja nur Sand und Steine. Wo wohnt denn der Frank hier? Oder wo hat er denn hier seine Sachen gefunden? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja im absoluten Nichts.
Das ist der Beginn von jedem schlechten Horrorfilm, würde ich sagen.
Absolut. Absolut. Und ihr kommt zu der Stelle, wo ihr hinfahren solltet. Und diese Stelle zeige ich dir jetzt.
Was ich sehe, ist ein Mann auf einem Stein weiter in der weiten Ferne.
Das ist gut, das ist genau richtig.
Mhm.
Du befindest dich jetzt, ich habe dir einen Link zu Google Street View geschickt. Du siehst jetzt einen Mann auf einem Stein sitzen.
Jawohl.
Und jetzt möchte ich dich bitten, dich in Street View einmal komplett umzudrehen und mir zu sagen, was du dann siehst.
Oh, ich sehe Steine. Und zwar, also, sagen wir mehr oder weniger große und semi-große Steine und ich sehe einen riesen, fetten, dicken, fetten Stein.
Das ist richtig. Das ist der sogenannte Giant Rock.
Ja, Name ist Programm.
Das ist der Giant Rock. Was fällt dir auf am Giant Rock?
Giant Rock ist ein bisschen dunkel unten. Das sieht aus, als ob er aus dem Himmel gefallen wäre und ein bisschen gebrannt hätte in der Atmosphäre. So jetzt, weil wir gerade über Menschen, die weit weg von der Erde gesprochen haben. Wiedereintritt erkenne ich dort wieder.
Was erkennst du noch auf diesem Foto vom Giant Rock? Was erkennst du noch an diesem Stein?
Oh, da ist, also, falls du darauf hinaus möchtest, da ist eine grüne Hand aufgemalt, unten rechts, die nach oben zeigt. Und noch irgendwelche Schriften und ich glaube, das sind so Graffitis und so weiter, kann man schlecht erkennen, aber...
Ich finde das spannend, dass du es für eine grüne Hand hältst. Ich hielt es für einen Kaktus.
Oh. Ja, nee, für mich ist das so eine
Halkhand. Aber könnte auch sein.
So eine Halkhand, die nach oben zeigt.
Es gibt noch etwas, was ebenfalls ins Auge springt, am Fuße des Steins vielleicht.
Am Fuße des Steins?
Unten. Du hast von dem Dunklen gesprochen, ja. Da ist aber nicht nur das Dunkle, sondern noch mehr.
Ja, das sieht so ein bisschen, ich würde sagen, zementiert aus, wie so ein Plateau, dass man da irgendwie so wie eine Terrasse, eine Terrasse gebaut.
Es könnte eine Terrasse sein, aber was es ist, ist die Wohnung von Frank, die er sich unter diesen Stein mit Dynamit gesprengt hat.
Bitte was?
Frank hat sich unter diesen Stein, unter diesem Giant Rock, unter diesem riesigen Felsbrocken, eine Wohnung gesprengt mit Dynamit und hat da gewohnt.
Okay, das erklärt die dunklen Stellen. Und es ist auch aus Hitze entstanden, aber nicht, weil dieser Stein vom Himmel gefallen ist.
Das ist richtig. Das ist richtig. Um es kurz zusammenzufassen. Also, dieser Ort, dieser Giant Rock, das siehst du auch, wenn du ein bisschen nach links guckst von dem Stein aus, dann siehst du auch Malereien beispielsweise auf anderen Steinen.
Ja.
Dieser Giant Rock war ein Pilgerort der amerikanischen Ureinwohner, zu dem sie in jedem Jahr hingepilgert sind und da Seancen und Rituale vollzogen haben. Mhm. Und das rührte wohl daher, dass dieser große Stein für den großen Geist stand, weil er das größte Objekt in der Gegend war. Deswegen hat man das angebetet oder beziehungsweise nicht angebetet, aber eben für so etwas benutzt. Und tatsächlich ist dieser Stein auch der größte Stein der Welt.
Oh.
Also der größte einzelne Stein der Welt, der einfach so irgendwo an Land rumliegt.
Also der ist wirklich schon nicht sehr klein. Der ist schon sehr, sehr groß. Also wenn es der größte ist, dann würde ich sagen, ja, so sieht er auch aus.
Dieser Fels ist mittlerweile auseinandergebrochen tatsächlich. Da ist ein Stück abgebrochen. Heute sieht er nicht mehr ganz so aus.
Mhm.
Aber der ist 540 Quadratmeter Bodenfläche alleine groß.
Das ist viel.
Und ist geschätzt 25.000 Tonnen schwer.
Auch das ist viel. Und ich glaube, wenn das vom Himmel gefallen wäre, dann gäbe es uns nicht mehr.
Das ist schon extrem. Also das ist schon wirklich sehr extrem. 25.000 Tonnen ist ein bisschen was. Nun, um zurück zu den Ureinwohnern zu kommen, die haben dann da sich halt getroffen. Dann haben die Häuptlinge aus verschiedenen Stämmen da gemeinsam Rituale durchgeführt. Aber außer denen durfte sich niemand nähern. Das heißt, auch die Leute, die den Stämmen angehörten, durften sich nicht nähern, wenn sie nicht die Häuptlinge waren. Das war den Häuptlingen vorbehalten, sich um diese Steine zu versammeln. Jetzt hat Frank sich sich eben da eine Höhle reingesprengt.
Ja, ja gut, dann bist du immer noch in der Nähe des Steins, wenn du irgendwie 10, 20, 30 Meter drunter bist? Auf welcher Ebene reden wir?
Also ist die Bannmeile, sage ich jetzt mal, der Ureinwohner war mehrere hundert Meter.
Ah, okay. Ja gut, so tief hat er sich wohl nicht reingesprengt.
So tief hat er sich nicht reingesprengt. Ich erläutere dir das ganz genau sogar. Und zwar hat er sich eine 37 Quadratmeter große Höhle gesprengt.
Naja.
Was nicht wenig ist.
Ja, meine Studentenwohnung war kleiner.
Ja, genau. Meine aktuelle Wohnung ist kleiner. Also der hatte unter dem Stein mehr Platz als ich, während ich diesen Podcast aufnehme.
Ja, sieh mal einer an.
Deswegen bitte Steady abonnieren.
Wir müssen eine größere Höhle sprengen.
Wir müssen absolut, ich muss mir irgendwo was sprengen.
Philipp hat schon Löcher in die Wand gebohrt, wo er Dynamitstangen reinlegen möchte, damit er die Wohnung größer machen kann.
Das Nachbarhaus freut sich. Also, tatsächlich war das, was Frank da gemacht hat, sogar wirklich sehr intelligent. Also, es ist nicht mal ein Scherz gewesen, denn das, was er getan hat, war wirklich intelligent. Also nicht das Sprengen an sich, aber wie er unter diesem Stein gelebt hat. Denn dieser Stein heizte sich im Sommer der Wüste natürlich auf, weil da natürlich den ganzen Tag die Sonne drauf scheint und es in der Wüste sehr, sehr, sehr heiß ist. Und im Winter kühlte sich der Stein dann natürlich massiv ab, weil es im Winter in der Wüste sehr, sehr, sehr kalt ist. Und weil der Stein aber so riesig ist, kommt das, was quasi oben am Stein an Hitze oder Kälte ankommt, erst nach einem halben Jahr unten an.
Okay.
Das bedeutet, die Jahreszeiten sind vertauscht.
Ah.
Die Kühle des Winters hast du im Sommer, quasi wenn du unter dem Stein wohnst, noch zur Verfügung. Und die Hitze des Sommers hast du im Winter zur Verfügung. Das bedeutet, die Temperatur unter dem Stein in der 37 Quadratmeter großen Wohnung von Frank sank nie unter 13 Grad und überstieg nie 27 Grad. Das ist sehr kalt und sehr warm, aber dafür, dass man unter einem Stein lebt, schon
voll okay.
Voll okay.
Voll okay. Ja, unter welchem Stein hast du gelebt, hat man dich schon mal gefragt wahrscheinlich. Und dann kannst du sagen, ja, unter einem Giant Rock und ich habe angenehme Temperaturen. Also ich muss ja sagen, das klingt wie völliger Humbug, aber ich kenne mich auch mit Physik und Temperaturen überhaupt nicht aus. Deswegen nehme ich das einfach mal so hin und ja, angenehm, muss ich sagen.
Es ist so, denn diese Informationen sind von Franks Nachmietern überliefert. Jetzt gibt es ein weiteres Problem. Frank ist ein sogenannter Squatter.
Ja.
Übersetzt bedeutet, er wohnt auf Land, das ihm nicht gehört.
Ja. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal.
Und das kann natürlich zu potenziellen Konflikten mit den Behörden führen, die sagen, sag mal, was ist denn hier los? Und auch zu potenziellen Konflikten mit den Ureinwohnern führen.
Also ersteres ja sehe ich, aber gleichzeitig denke ich mir noch so, ja okay, der Typ wohnt in einem Loch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt als Behörde irgendwas gegen machen wollen würde. Als Ureinwohner natürlich ist das nochmal was ganz anderes, vor allem wenn es jetzt in Anführungsstrichen auch heiliges Land ist.
So ist das. Tatsächlich freundet sich Frank aber mit den Ureinwohnern an.
Natürlich tut er das.
Zurück zu dir. Du bist total begeistert davon, was der Cooles gemacht hat. Der hat sich eine Höhle einfach selber gesprengt
und wohnt da jetzt. Ich folge einer Schatzkarte, komme zu einem X, sehe einen Riesenstein, darunter ist ein Loch, dann chillt er da mit seinen Ureinwohnern-Kumpels. Also es ist es klingt wie so eine Studenten-WG halt aber auch irgendwie, ne?
Ja, definitiv. Wahrscheinlich Wasserpfeife rumgereicht. Genau. Und gib ihm. Radio hat er auch im Übrigen sogar. Dafür hat er sich sogar eigens eine Antenne gebaut, die er in der Wüste aufgestellt hat, damit er Radioempfang hat.
Fehlt nur, dass er sich da Glasfaser reingesprengt hat.
zu Leitungsproblematiken kommen wir gleich noch.
Bei der letzten Leitungsproblematik haben wir den Killdozer gebaut. Also das ist alles schwierig.
Wir werden heute auch noch ganz tolle Dinge bauen. Da kannst du ganz fest von ausgehen. Du fährst Frank jetzt ganz häufig besuchen, weil du das cool findest, weil du mit ihm befreundet bist. Und 250 Kilometer kann man ja mal machen. Ja, ein lockerer Wochenendtrip für einen US-Amerikaner. Und ihr verbringt da Abende, du verbringst da ganze Wochenenden in deiner Freizeit. Und manchmal hast du deinen Onkel dabei, manchmal nicht.
Wie alt sind wir da nochmal?
Wir sind jetzt so im Jahr so 31, 32 müssten wir sein.
Ja, das, also ich sag mal so, es klingt wie so ein 17-Jähriger, der mit seinen Kumpels chillt, aber ja gut.
Ja, du bist jetzt so, sagen wir mal, du bist Mitte 20. Wir sind schon tatsächlich durchaus relevant, wir sind schon nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten.
Okay.
Irgendwas 33 plus. Mhm. Und in dieser Zeit bewegen wir uns und die Machtergreifung der Nationalsozialisten ist insbesondere deswegen wichtig für dein Leben, weil Kalifornien und Santa Monica und die Region generell in dieser Zeit richtig boomt, weil die amerikanische Luftfahrtindustrie hart an Fahrt aufnimmt, weil die Briten aufrüsten, weil die Deutschen aufrüsten, weil die Japaner aufrüsten und natürlich müssen die Amerikaner mitziehen.
Ja.
Und das tun sie in erster Linie tatsächlich in Kalifornien. Dort siedelt sich die Luftfahrtindustrie an im großen Stil und du hast ja Automechaniker gelernt und hast einen Flugschein und hast schon mal auf einem Flughafen gearbeitet.
Ja klar.
Also deine Qualifikation dafür ist richtig gut. Und so kommt es, dass du tatsächlich dort bei diversen Firmen in dieser Luftfahrtindustrie in Kalifornien, in dieser boomenden Industrie arbeitest. Deine Arbeit ist sehr viel Geld wert. Und du kannst davon richtig gut leben und gründest in dieser Zeit auch eine Familie und zwar mit deiner Frau und ihr bekommt 3 Töchter. An den Wochenenden, wenn du fertig bist mit der Arbeit, dann fahrt ihr gerne mal auch in der ganzen 5-köpfigen Besetzung zu Frank unter seinen Stein.
Zu 5 plus Frank plus paar Ureinwohner, das klingt sehr eng.
Ja, die sind ja nicht immer da. Das sind ja nicht irgendwie, das sind ja nicht die Ballers, die einfach irgendwie so rumhängen in so.
Aber genau so stell ich dir vor, die chillen da halt. Die chillen da halt.
Ja, auf jeden Fall, bis auf den Fakt, dass hier einer unterm Stein wohnt, ist an dieser Geschichte bislang noch nichts wirklich Außergewöhnliches.
Ach, ich finde das schon sehr außergewöhnlich.
Aber ich sag mal so, wir sind jetzt auf Seite 3 meines Skripts und es beginnt jetzt zu eskalieren. Wir gehen ins Jahr 1942. Bei Frank klopft es an der Tür.
Wird eingezogen.
Es sind 3 Leute zu Gast. Claude McCracken, Harold Simpson und Fred Pratt.
Also wenn mein Charakter jetzt nicht bei Claude McCracken sagt, ey, dieser Name, der ist ja noch komischer als Kritzelkratzel da hinten, der vom unterm Stein, dann weiß ich auch nicht.
Du triffst Claude McCracken gar nicht, tatsächlich. Du triffst auch Harold Simpson nicht und du triffst auch Fred Pratt nicht. Diese drei sind aber tatsächlich wegen Franks Namen da. Die drei sind nämlich Deputy Sheriffs in Riverside County. Das ist das benachbarte County von Giant Rock. Giant Rock selbst ist in San Bernardino County. Und das bedeutet mehr oder weniger, und das weiß Frank auch, you have no power here.
Ja.
Ihr könnt mir gar nichts, ihr seid nicht die Sheriffs aus meinem County. Wenn ihr vor meiner Tür steht, dann ist mir das erstmal ganz Latte.
Das Ding ist, ich habe jetzt einfach dieses Bild von Patrick Starr, wie er unter seinem Stein quasi hochklappt, sieht die drei, ihr könnt mir gar nichts, oder klappt er sie wieder zu?
Weißt du, was das Schlimme ist? Dass es genau so ist. Es ist wirklich ganz genau so. Ich erzähle das jetzt weiter. Frank und die drei Beamten streiten sich dann lautstark darüber, ob die jetzt da sein dürfen oder nicht. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, warum die überhaupt da sind. Aber er streitet sich erstmal, ihr seid hier nicht zuständig. Die Beamten sagen dann, doch, wir sind da, um sie zu verhören. Denn Personen aus der Nachbarschaft, da fragt man sich, wenn man sich das Bild anguckt, wer soll das denn sein?
Unter welchem Stein leben die?
Unter welchem Stein leben die? Wer weiß, wer sich da noch alles eingezeckt hat unter den Steinen? Personen aus der Nachbarschaft behaupten, Frank würde für die Deutschen spionieren, denn er hat den Nachnamen Kritzer, den man für deutsch hält.
Ah, ja.
Und er hat ja eine Antenne gebaut für sein Radio.
Ja, natürlich. Das ist dann, ja. Der schickt die Signale direkt nach Berlin.
So ist das. Und deshalb Grund genug für die Polizei, da mal vorbeizuschauen und zu fragen, Entschuldigung, wer sind Sie denn und was machen Sie hier?
Ich glaube, Patrick hat auch so eine kleine Antenne an seinem Stein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Das könnte sein, ja, doch. Ich glaube auch.
Nicht, dass ihm nachempfunden ist, das wäre es ja doch.
Das müssten wir recherchieren tatsächlich. Das ist wirklich spannend. Also, diese drei Polizisten kommen längs und sagen, hier, hör mal, Frank, wie ist das denn? Bist du deutscher Spion? Und man schreit sich gegenseitig an. Die Polizei will Frank zum Verhör mitnehmen. Frank weigert sich. Und kurz bevor die Polizei ihn dann einfach gewaltsam mitnimmt, lenkt Frank dann aber ein und sagt, okay, alles gut, braucht ihr nicht, ich komme freiwillig mit, ich hole eben meine Jacke und dann komme ich raus. Wir wissen genau, wie sowas endet, nämlich Tür zu. Tür zu und der Eingang zur Steinhöhle, das ist quasi das, was du gesehen hast, dieses Plateau, zu. So, jetzt stehen die drei Polizisten da und sagen, naja gut, jetzt hat er sich da eingesperrt.
Ja, aber der muss ja irgendwann mal wieder rauskommen.
So, jeder normale Mensch würde sagen, gut, der kommt schon wieder raus. Wir warten jetzt einfach so lange hier, bis der irgendwann notgedrungen da wieder rauskommen muss. Oder wir gucken halt, wie wir das machen. Ja. Aber was man nicht macht als Polizist üblicherweise ist, ja, der muss schuldig sein, werf mal eine Granate rein.
Was? Also ich habe gerade tatsächlich überlegt, weißt du, es wäre ziemlich cool, wenn die Klappe wieder aufgegangen wäre und so eine kleine Dynamitstange wäre rausgefallen, weißt du? Aber eine Granate wieder rein. Also das, so weit habe ich jetzt nicht gedacht.
Es ist eine Gasgranate, die die Polizisten in die Bude reinwerfen, weil sie Angst haben, dass er unten quasi steht und die irgendwie abknallen will oder sowas, wenn sie jetzt reinkommen. Und deswegen werfen sie eine Gasgranate rein. Es gibt aber ein Problem. Der Frank hat noch ein bisschen Dynamit unterm Tisch liegen. Die Granate geht los, das Dynamit fängt davon Feuer und die gesamte Bude fliegt komplett in die Luft.
Rip Frank
und drei schwer verletzte Polizisten.
Ah, selber schuld. Also tut mir leid, da habe ich kein Mitleid.
Was daraus folgt, ist natürlich ein Zeitungsartikel, wo drin steht, deutscher Terrorist bringt drei amerikanische Polizisten um.
Natürlich.
Ist doch klar.
Natürlich.
Ist doch logisch. Für dich als Kumpel von Frank ist das natürlich ein herber Schlag. Du hast ihn nicht eingeschätzt. Du hast ihn nie für einen Nazi gehalten und du hast bis zu deinem Tod ganz fest behauptet, der war auch keiner. Du sprichst sogar mit Ermittlern vom FBI, die dann im Nachgang natürlich da ermitteln und selbst die FBI-Leute sagen, naja, also es gibt keinen Hinweis, außer dass der einen deutschen Nachnamen hatte und Spion war. Spion war, als er eine Antenne hatte, ja. Entschuldigung. Also kein Spion war. Und du schaust dann nach einiger Zeit, nach seinem Tod, schaust du mal wieder da vorbei und willst dir das Elend mal anschauen, wie es denn aussieht unter diesem Stein und stellst fest, die Wohnung ist noch da, teilweise aber kaputt und es ist tatsächlich alles an Hab und Gut, was Frank hatte, komplett mitgenommen worden. Also es ist nichts mehr da von dem, was er besaß.
Aber früher. Die 35 Quadratmeter vor oder nach der Gasgranate?
37.
Oder 37.
Und sowohl davor als auch danach tatsächlich. Das Ding hat das überstanden.
Oh, okay.
Du kommst ab und zu mit deiner Familie zu Ausflügen her und dann übernachtet ihr einfach unterm Stein, weil ihr wisst ja, wo man gut schlafen kann dort. Und ist ja auch nie zu kalt oder zu warm. Es macht für dich aber keinen Sinn, jetzt irgendwie da dauerhaft hinzuziehen oder sowas, weil der Krieg läuft noch und du kannst richtig gutes Geld im Flugzeugbereich verdienen und du baust an den Flugzeugen und dann treten ja auch die USA in den Krieg ein und deshalb bleibst du dann in diesem Bereich erstmal und arbeitest weiter eben in Kalifornien. Aber unmittelbar nach dem Krieg möchtest du gerne rüber machen quasi und möchtest mit deiner Familie im Loch wohnen, weil du das so geil findest. Möchtest du da auch jetzt hinziehen?
Ja, also das scheint ja ein ziemlich begehrtes Loch zu sein.
Ja, nur bei dir, weil zwischenzeitlich sind ja jetzt durchaus ein paar Jahre vergangen und es ist gar nichts passiert. Aber 1945 stellst du den Antrag, dort mitten in der Wüste einen eigenen Flugplatz betreiben zu dürfen und dort quasi deine Arbeit fortzuführen. Und 1947 wird dieser Antrag sogar bewilligt. Das heißt, du ziehst jetzt 1947 mit der Familie in die 37 Quadratmeter unter den Stein.
Aber jetzt hier diese ganze Geschichte mit den Ureinwohnern, die sind egal? Also, weil ich meine, das war ja vorher noch Thema von wegen, dass die Ureinwohner sich vielleicht beschweren könnten wegen des weggenommenen heiligen Platzes oder Ritualplatzes. Und jetzt ist auf einmal so, ja, jetzt komme ich da, hier Van Damme kommt da jetzt hin. Und chillt da im Loch und denen ist das dann egal? Ich baue da auch noch einen scheiß Flugplatz da? Ja, eher Indianer oder was?
Es ist, glaube ich, tatsächlich sehr einfach. Es gibt einfach nicht mehr so viele Ureinwohner.
Ja, gut. Ja, macht Sinn.
Gerade zu dieser Zeit, wo sich nochmal die Besiedlung der Vereinigten Staaten nochmal verstärkt, gibt es einfach nicht mehr so viele Ureinwohner. Und außerdem wurde an einem der Steine auch das Zeichen des Skorpions angebracht. Und das bedeutet, das hier ist ein guter Ort. Und der gute Ort ist dann quasi, der ist nicht entweiht, aber der ist quasi fix. Ne? Es ist eine Pilgerstätte, aber diese regelmäßigen Versammlungen finden da nicht mehr statt. Ah, okay. Mit den Ureinwohnern, die dann noch in der unmittelbaren Umgebung und ein paar Kilometer weiter unterwegs sind, kommst aber auch du ganz gut klar.
Ja, klar. Also,
wie bereits Frank.
Ich bin der Lochmann.
Ich bin der Lochmann. Lochmann 2.
Ich bin der neue Lochmann.
Heiko und Roman.
Du Scheiße. Wow.
Jetzt wohnt also die ganze Familie Van Tassel unterm Stein. Das ist auch ein toller Satz zu sagen, ne?
Ja.
Die ganze Familie wohnt unterm Stein und langsam aber sicher baust du dir eine kleine Existenz auf. Nicht nur unter dem Stein, sondern auch um den Stein herum. Du hast vorher bei Lockheed gearbeitet, dort bist du jetzt weg. Von dem Geld, das du verdient hast, baust du dir erstmal ein eigenes Haus.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt überleg mal, du arbeitest irgendwie bei Lockheed, du arbeitest irgendwie an einem Flughafen, den du selber da irgendwie hinbaust, also einen Flugstreifen halt. Machst da irgendwelche Sachen und dann wohnst du unterm Stein. Ich meine, klar, da sparst du die Miete, um dann noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, aber ich glaube, an Geld sollte es da nicht gescheitert sein davor, oder?
Nee, ist es auch nicht. Mit 37 Quadratmeter mit 4 Leuten ist auch sportlich.
Ja.
Insofern baust du erstmal ein Haus. Dann baust du diesen kleinen Flugplatz, den du dann eröffnest mit Halle. Dann eröffnest du auch noch eine Tankstelle, weil immer mehr Leute besitzen ein Auto und fahren dann natürlich vorbei. An die Tankstelle angeschlossen ist auch noch ein Shop. Da kann man auch noch ein paar lebensnotwendige Dinge kaufen. Und was du auch noch baust, ist natürlich das, was alle Leute an Landstraßen irgendwo in der Wüste in den USA bauen, nämlich ein Diner.
Ah, ein Diner. Da wären wir wieder bei Twin Peaks.
Alles, was das nordamerikanische Kleinstadtherz begehrt, ist also vorhanden. Und das läuft richtig gut.
Ja, klar.
Aber mit der Zeit in der Wüste, jetzt nicht gerade umringt von vielen Menschen, fällt dir auf, irgendwas steckt hinter diesem Ort. Irgendwas, die Indianer haben das ja auch schon gesagt, irgendwas Besonderes hat dieser Ort. Immer wieder fallen dir auch Dinge auf, die du nicht so richtig zuordnen kannst, die dich verwirren. Dann siehst du Lichter im Himmel, dann sind sie wieder weg. Es ist komisch. Schon Frank hatte dir über sehr, sehr verwirrende Dinge erzählt, die ihm in der Wüste aufgefallen waren, Erscheinungen in der Ferne. Erscheinungen am Himmel und du hast das jetzt auch gesehen. Diese Ruhe der Wüste hatte dazu geführt, dass du dich selber gefunden hast, dass du selber deine Sinne geschärft hast und dass du beginnst zu verstehen. Und du entscheidest dich zu meditieren. Denn du möchtest unbedingt herausfinden, was da jetzt los ist. Warum ist diese Welt, wie sie ist? Was ist los in dieser Wüste? Warum sehe ich Dinge, die wieder zu verschwinden scheinen? Was passiert?
Ja, weil du in der scheiß Höhle von 37 Quadratmetern mit 4 Leuten die Luft wegatmest. Dir fehlt Sauerstoff, Junge.
Du machst das einzig Logische, du beginnst unter dem Stein Meditationskurse abzuhalten.
Ja, klar, natürlich. Also, ja, es ist der nächste logische Schritt, natürlich. Du erzählst da ein bisschen was und dann kommen die Leute und sie machen mit. Natürlich. Also, ja, es macht Sinn. Die Intelligenz von Frank hat abgefärbt.
Ja, und die Schwingungen dort sind auch einfach andere.
Ne? Ja, ja.
Also, unter dem Stein sind die Schwingungen besonders.
Ja, ja.
Ganz besonders sind die Schwingungen dort.
Swingungen vielleicht auch. Wäre auch ein Angebot.
Ja, du, ich weiß nicht, wie weit die gegangen sind. Also. Und jetzt machst du das ein paar Jahre, diese Meditationskurse. Ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Und irgendwann meditierst du alleine vor dich hin unter deinem Stein. Also eigentlich nicht dein Stein, aber unter dem Stein meditierst du. Und dann passiert etwas, denn du empfängst etwas. Deine Meditation konzentriert sich nicht mehr nur auf dich, sondern du empfängst eine Nachricht. Am 6. Januar 1952 empfängst du eine Nachricht, die du jetzt vorlesen darfst.
Entschuldigung, ich habe nur die ersten 3 Worte gelesen. Und dann also. Entschuldigung, ich kann das nicht. Ich kann das nicht.
Das, was ihr nicht sehen könnt, ist der Lachflash, den Daniel gerade hat, weil er den Namen der Person gelesen hat, die diese Nachricht übermittelt.
Ich schaff das. Ich bin Lutbun. Und vom Befehlshaber der ersten Welle der planetaren Patrouille. Aus den Reichen von Schare. Wir haben ihren Kontakt an Bord in 80.000 Fuß Höhe über diesen Ort. Ihre Presse wird mehr über ihre sogenannten fliegenden Untertassen zu berichten haben. Wir melden uns auf ihren Kontakt zurück. Ende. Ich bin Lutbun.
Lutbun, diese Nachricht von Lutbun erhältst du am 6. Januar 1952. Und du schreibst sie nieder, wie du auch diverse andere Nachrichten, die du in der Zukunft empfangen wirst, niederschreibst. Und ich habe das Buch, in das Buch, du diese Sachen geschrieben hast, gelesen. Es ist ein Buch, ja. Und ich möchte dir ein bisschen präsentieren, was jetzt über die nächsten Monate geschieht. Am 8. Februar 1952 gibt es eine weitere Nachricht, also einen Monat später, die dich erreicht. Und das ist diese hier.
Seid gegrüßt. Ich bin der Oberbefehlshaber der ersten Welle der planetaren Patrouille aus den Reichen von Schare. Wir wurden angewiesen, diesen Punkt jederzeit zu kontaktieren, wenn Sie in Sitzung sind. Wir überbringen Ihnen unsere Grüße und unsere Kraft aus dem Zentrum. Lutbun.
Grüße. Also der Lutbun, der ist sehr kommunikativ. Grüße an 80.000 Fuß nach Schare. Was ich mich frage, ist, er ist der Oberbefehlshaber, aber von wem wurde er dann angewiesen, ihn zu kontaktieren? Also da beginnen die Fragen schon. Und
ja,
ich glaube,
ja,
es sind die Illuminaten. Wir gehen 2 Wochen weiter und wir führen einen neuen Charakter ein.
Ich bin Elka. 6. Projektion, 42. Welle. 4 Sektorpatrouille. Aus den Reichen von Schare. Ich übermittle Ihnen unsere Glückwünsche von unserer zentralen Kontrolle. Sie werden noch viel mehr von uns sehen. Elka, Ende.
Zu was er da beglückwünscht wird, hat er übrigens nicht gesagt.
Ja, du, ich danke.
Jetzt ist der 7. März 1952 und den kleinen Überblick der Dinge, die jetzt relativ früh in den Kommunikationen geschehen sind, schließen wir mit einer dritten Person, die wir kennenlernen aus dem planetaren Raum.
Grüße aus den Reichen von Schare. Beobachtet euren Himmel in den Monaten Mai bis August. Ich bin Clothar. 9. Projektion, 2. Welle, planetare Patrouille, Reiche von Schare, Ende. Also ich finde es schön, dass die Nachricht immer so 50-50 aus der Nachricht und aus wer geschrieben hat und aus welcher, also und das Organigramm quasi wird mitgeschickt jedes Mal.
Das ist so. Der Punkt ist, okay, also 9. Projektion, die andere Person war 6. Projektion, was auch immer das bedeutet. 2. Welle, die andere Person war 42. Welle, was auch immer das bedeutet. Die eine Person war 4. Sektorpatrouille, die anderen beiden sind planetare Patrouille. Niemand weiß, was das bedeutet, aber es ist ja auch nicht so wichtig, denn dir wird sehr klar, hier ist was im Busch, beziehungsweise im All, in der Luft oder sonst wo.
Ja, auf 80.000 Fuß.
Und du blickst in die Zeitung im März 1952 und du siehst ganz, 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 ganz viele Nachrichten über fliegende Untertassen, oh, die gesichtet werden über den ganzen Vereinigten Staaten.
Nein.
Wir befinden uns also genau in der Zeit, in der die UFO Hysterie, der UFO-Hype wirklich sehr, sehr maximal ausgeprägt ist. Und ich sage dir, der 21. März ist ein weiterer sehr wichtiger Tag, denn es kommt die nächste Nachricht.
Jawohl. Grüße, ich bin Totalmon. 4. Projektion, 7. Welle. Weltraumpatrouille, Reiche von Schare. Höhe 750 Meilen über euch. Geschwindigkeit 170.000 Meilen pro Sekunde. Zurückkehrend aus dem 2. Sektor. Unser Lichtbefehl weist uns an, euch Segnungen aus dem Zentrum und von den Reichen von Blau zu überbringen. Ende.
Die Reiche von Blau. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es wird alles nicht erklärt. Es wird nur heruntergeschrieben quasi, was die Nachrichten sind.
So, ich habe eine Zwischenfrage. 170.000 Meilen pro Sekunde. Wie viel Lichtgeschwindigkeit ist das?
Das kann ich dir auswendig nicht sagen.
Ich prüfe das jetzt. Ach, das ist nur 0,00025349803 Lichtgeschwindigkeit.
Ah, oh, das ist ja nicht so viel.
Das ist ja gar nichts. Ah, nee, warte, Entschuldigung, das ist ja pro... Mein Fehler, das ist ja nicht pro Stunde, das ist ja pro Sekunde. Oh, das ist 91% der Lichtgeschwindigkeit.
Das ist nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht, gebe ich zu. Und dann noch, also nicht nur mit 91% Lichtgeschwindigkeit diese Nachricht gesendet, aber auch noch punktgenau gezielt. Also da muss...
Punktgenau gezielt?
Die sind schon krass, die Leute von Schare.
Ja, aber das stand doch im Lichtbefehl.
Ja gut, ja, okay, natürlich. Da geht mir Licht auf.
Ich erspare dir jetzt die Nachricht zum Beispiel von Lattermarx.
Mhm. Es haben die Drucker gebannt, das war Lexmark, ne?
Das Lattermarx ist, glaube ich, eher ein Kommunist mit einem Kaffee.
Oh ja.
Aber der hat am 4. April sich bei dir telepathisch gemeldet. Aber wichtig ist insbesondere nochmal die Nachricht vom 6. April, denn sie macht sehr deutlich, dass unmittelbar etwas Großes bevorsteht.
Oh, das ist eine längere. Ich grüße euch in Frieden. Ich bin Norna vom Zentralkommando. 64. Projektion, 7. Welle, 4. Sektorpatrouille, Reiche von Schare. Meine Befugnis erlaubt es mir, euch bestimmte Informationen zu geben. Euer Pentagon wird bald einiges haben, worüber es sich den Kopf zerbrechen kann. Wir werden diesem Planeten einen Besuch abstatten. Ich hoffe, sie werden uns nicht frontal abfangen. Unsere Autorität hat uns befohlen, den Kontakt über euch aufrechtzuerhalten. Wenn wir bereit sind, werden auch wir Abfangmanöver durchführen und wir werden ebenfalls landen, wenn wir dazu bereit sind. Unser zentraler Kreis sendet euch seine Segnungen. Ende. Sind das die Sachen, die die Eingeborenen empfangen haben im Vorfeld? Kann das sein?
Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist schon komisch.
Ja, mindestens das.
Und ich kann dir sagen, das Jahr 1952 hält noch einiges bereit. Wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf und ich sage dir nur die Namen der Außerirdischen, die sich im Jahr 1952 noch telepathisch bei dir melden. Also wir haben angefangen mit Lutbun, dann kam Elka, Klota, Totalmon, Norna, dann kommen, die hatten wir jetzt noch nicht, Leektov, Lu, Oblov, Kerul, Loktopa, Molka, Klatu, Hulda, Lata, Singba, Kletark, Rowe, Blora, Kleak, Tonla, Tolta, Quell, Rea, Klakta, Bett, Dulak und noch diverse andere. Ich habe dann irgendwann aufgehört, die rauszuschreiben aus dem Buch, die Namen. Aber einer sticht aus den zahlreichen telepathischen Gesprächen, die du führst, eigentlich ja nur einseitige Übertragungen sind, heraus und das ist Ashtar. Denn Ashtar meldet sich bei dir als Kommandant der Station Schare. Also er ist quasi
der Obermann.
Mr. Number One. Und er schreibt dir Folgendes. Er schreibt, also telepathisch, ja. Im Lichte des universellen Gesetzes grüße ich euch in Frieden. Ich bin Ashtar. In Bezug auf alle Versuche, uns einzufangen, möchte ich anmerken, dass es wesentlich einfacher wäre, eine Figur von der Bildfläche eures Fernsehers einzufangen. Wenn eure Behörden herausfinden, wie man Lichtsubstanz einfängt, würden wir ebenfalls gern die Formel dafür erfahren. Wir ignorieren jede weitere Diskussion zu diesem Thema.
Bitte was?
Was? Das ist völlig wirres Zeug, ja?
Also, ja. Also ich muss ja sagen, also alleine schon bei den Namen, die du gesagt hast, muss ich gerade darüber nachdenken, ob du, wenn du das in einer anderen Reihenfolge diesen Namen genannt hättest, ob du nicht zufällig irgendwie Hölle auf Erden mit einem Necronomicon irgendwie...
Wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich irgendwas beschworen.
Ja.
Ich wäre jetzt im Doom.
Eklato, Nevkto, irgendwas. Aber du hast jetzt... Nein. Also ich... Okay, bitte was? Lichtsubstanz einfangen? Also was?
Ja, also wenn ihr es mal rauskriegt, wie man Lichtsubstanz einfängt, dann sagt uns bitte Bescheid.
Danke, Mr.
Und bis dahin ignorieren wir jede weitere Diskussion zu diesem Thema. Und wichtig, ihr braucht uns nicht einfangen, fangt einfach eine Figur von der Bildfläche eures Fernsehers ein.
Fangt eine Figur von der Bildfläche eures... Es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Also auch im Englischen wahrscheinlich nicht.
Nein, es ergibt auch im Englischen keinen Sinn, das kann ich dir sagen. Und was auch keinen Sinn ergibt, ist das, was er dann weiter dir mitteilt, und zwar... Wir können euch versichern, dass all ihre Bemühungen, die auf Zerstörung abzielen, ihnen nichts nutzen werden. Jene Individuen, die der Station Schare zugewiesen sind, sind in der Lage, nach Belieben durch mentale Telepathie mit sterblichen Wesen im höheren Licht auf dem Planeten Schan zu kommunizieren. Wir sind nicht daran interessiert, eine Schau zu veranstalten, aber ich werde euch mitteilen, dass wir, falls gegnerische Kräfte, Sterbliche oder andere, in ihren Bemühungen fortfahren, 100.000 Einheiten pro Sekunde in Betrieb setzen können. Es würde sie finanziell überfordern, mechanische Flugzeuge in einem solchen Tempo zu produzieren.
Oh, ich finde, die Leute von Schare und Schan, hieß der Planet, ne?
Hast du gerade gesagt?
Ja. Ich glaube, die haben unser System gut verstanden, ne? Also wenn... Es gibt ja vieles, die Menschen auf der Erde schlimm finden, aber am schlimmsten ist, Geld umsonst auszugeben, offensichtlich.
Richtig. Und 100.000 Flugzeuge pro Sekunde würden, glaube ich, nicht am Geld scheitern, sondern an sehr vielen anderen Dingen.
Ja, aber es offensichtlich ist Geld ein wichtiges Thema. Also das haben auch schon die Leute von Schare erkannt.
Richtig. Finanzen spielen generell in der Ufologie eine wichtige Rolle, aber nur bei denen, die vermeintlich was dazu zu sagen haben.
Also habe ich das richtig verstanden? Die Leute von Scharen, die schicken Scharen an Flugzeugen, wenn wir uns gegen die widmen, ja?
Absolut. Und Ashtar sagt auch noch, im Prinzip seid ihr alle doof.
Ja.
Er schreibt nämlich, was heißt er schreibt? Ich sage immer, er schreibt. Er sagt, für jene wenigen, deren Verstand nicht abgelenkt ist, Männer der Wissenschaft, möchte ich hinzufügen, dass unsere Schiffe für das menschliche Auge auf dem Planeten Schan nicht sichtbar wären, wenn nicht die Elemente eurer Atmosphäre dies ermöglichten. Einige erleuchtete Geister werden das verstehen. Es ist schwierig, jemanden zur Vernunft zu bringen, der sie verloren hat. Für jeden Sterblichen ist es schwer, sich höhere Intelligenz in verschiedenen Entwicklungsstufen vorzustellen, da sie so lange davon entfernt waren.
Danke, Ashtar.
Und es geht weiter und er schließt mit den Sätzen: Ich möchte eure Regierung auch darüber informieren, dass die Informationen, die an den Geheimdienst gesandt wurden, aus dessen eigenem Büro an ausländische Nationen weitergeleitet wurden. Ashtar hat Outlook gehackt, offenbar.
Ja, und Ashtar hat vor allem nur mit den Amis schon wieder geredet.
Ja, das ist ja irre, oder?
Also...
Arschloch Ashtar.
Arschlachter. Nein, aber hat...
Ashtar.
Hat er nicht mal probiert, irgendwie mal, weiß nicht, mal in Frankreich anzurufen oder mal von mir aus in Indien? Oder frag doch mal die Chinesen, was die von den Aliens halten.
Nee, es gibt auch wesentlich mehr Chinesen und Inder als US-Amerikaner, aber trotzdem kommen die Außerirdischen immer zu den Amis.
Na, komisch.
Kann man sich auch nicht erklären. Nun ja, also Ashtar, auf jeden Fall der wichtigste von allen, auch der intelligenteste, ein bisschen so wie Frank. Und, Er spricht zu dir in mehreren Gesprächen, also die Monologe sind letztlich, über den Aufbau des Lebens, wie das Leben entstanden ist. Aus Wasserstoff ist das Leben entstanden. Mhm. Also zumindest seins, nicht das der Menschen.
Ja, ja, klar.
Das ja aus Kohlenstoff entstanden ist, aber bei Ashtar ist es der Wasserstoff. Und er teilt dir mit, dass niemals eine Wasserstoffbombe gezündet werden darf, da das zu einem Atmosphärenbrand führen wird, der alles vernichtet.
Ja gut, das ist ja diese Geschichte, dass, wo Oppenheimer sogar Angst hatte mit seiner Bombe, ne? Dass das passieren könnte.
Richtig, den Atmosphärenbrand, dieses Risiko gibt es tatsächlich. Ja, ja, das, also ich weiß nicht, ob es jetzt widerlegt ist oder ob es theoretisch passieren kann, aber die Chance nur sehr gering ist. Auf jeden Fall sagt er, niemals eine Wasserstoffbombe zünden.
Okay, danke.
Okay, danke. Passiert einem Menschen, der unter einem Stein lebt, sehr häufig, dass er da in diese Situation kommt, eine Wasserstoffbombe.
Du, ich glaube, er zündet so einige Bomben unter diesem Stein und da brennt auch die Atmosphäre und nicht nur die, aber ich glaube nicht, dass das unser großes Problem ist gerade.
Aber es ist, doch, es ist ein sehr großes Problem. Weil dann werden ja auch die Außerirdischen, die armen Wesen, die so nett sind, werden dann ja auch bedroht, weil die sind ja aus Wasserstoff. Und wenn Wasserstoff brennt, dann brennen die ja mit. Und das geht ja nicht.
Ach, sind die quantenteilchenmäßig verbunden mit den Wasserstoffteilchen?
Ach, Was weiß ich denn? In jedem Fall sind die schwer gefährdet.
Ja, natürlich.
Die stehen auf der roten Liste oder auf der schwarzen sogar oder auf der durchsichtigen. Ich weiß es nicht. In jedem Fall sind die gefährdet.
Das ermöglicht unsere Atmosphäre nicht, das zu sehen. Oder deren.
In jedem Fall musst du der Welt künden. Du musst der Welt künden. Und deswegen schreibst du das alles in ein Buch, das du im selben Jahr auch veröffentlichst, 1952. Und du schließt das Buch mit den Worten, mit denen du das alles einordnest, was da gesagt worden ist. Und zwar, diese Zitate benötigen selbstverständlich keine Erklärung.
Natürlich nicht. Das ist ja wie damals in England und Krakau und wo auch immer, als die Engel gesprochen haben. Also ich glaube, das war auch Ashtar, aber der hat halt irgendwie auf ein falsches Signal gesendet irgendwie.
Ja, warte mal ab, was die Engländer noch so auf Signalen senden im Verlauf dieser Folge. Dazu kommen wir noch.
Ah ja.
Aber es passiert, was passieren muss. Du willst der Welt künden und das bedeutet, du vergrößerst deine Meditationskurse und du erreichst eine gewisse Bekanntheit und irgendwann melden sich immer mehr Leute, die fliegende Untertassen gesehen haben, die Außerirdische gesehen haben, die kontaktiert worden sind, die entführt worden sind.
Ah ja, der Klassiker.
All die kommen zu dir und möchten mit dir reden, weil du so eine Art Guru bist, weil du bist der Erste, der mit denen geredet hat und das aufgeschrieben hat. Und alle haben ähnliche Erfahrungen gemacht und wollen jetzt unbedingt mit dir in den Austausch kommen. Und deshalb startest du am 1. März 1954 die Interplanetary Spacecraft Convention, zu denen UFO-Fans aus aller Welt zu dir nach Giant Rock anreisen und Menschen halten tatsächlich sogar Keynotes darüber, wie sie von Außerirdischen entführt worden sind.
Ich hoffe mit Details.
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie sehr sie ins Detail gehen. Ich zeige dir ein Bild von der ersten Interplanetary Convention. Sag mir, was du siehst.
Ich sehe einen Joe Biden-Verschnitt, der da steht mit einem Buch, glaube ich, in der Hand. Das ist einfach ein älterer Mann. Neben ihm steht einer. Ja, es stehen vier Männer mit einem Schild. Eigentlich. Mehr erkennt man da eigentlich nicht.
Nee, ist richtig.
Giant Rock Interplanetary
Airport. Der zweite von links bist du.
Ach, der zweite, der so ein bisschen indisch aussieht. Auf dem
Bild. Der, wo man quasi nur Teil des Gesichts sieht.
Ja, es ist eine schwarz-weiß Aufnahme, die man nicht gut erkennt. Aber ja, Giant Rock Interplanetary Airport. Interplanetary Airport finde ich auch sehr gut. Das heißt, Ashtar und Kollegen können gerne landen.
Ja, das ist der Satz da drunter.
Saucers and Aircraft welcome.
Untertassen willkommen.
Jawohl.
Es ist tatsächlich so, dass du 1954 diese erste Convention machst, die so aussieht. 1959 ist es ein Festival. Es kommen 10.000 Leute.
Natürlich tun. Ja, also. Ja, also ich finde es ja interessant, ne? Ich finde ja sowas. Anders. Ich glaube, sowas zieht Leute an. Einerseits, weil irgendwelche Verrückten sich denken, ja, alles klar, ich habe auch so eine Erfahrung gemacht. Andere, die vielleicht wirklich Dinge gesehen haben, die sie nicht erklären können, weil ein scheiß Wetterballon damals ja offensichtlich nicht wirklich bekannt war. Irgendwie Walker aus Texas, der extra dann.
Walker, Texas Ranger. War das ein Zufall oder war das Absicht?
Nee, das war einfach das Erste, was mir eingefallen ist. Jedenfalls, klar, da kommen die alle her, ne? Und natürlich, das ist dann halt, ja, dann hört der eine oder andere sagen so, ey, guck mal, da versammeln sich Leute, lass mal gucken, was da abgeht. Und plötzlich stehen da 20.000 Leute, klar. Geht schnell.
Zehn, es sind nur zehn, ja. Aber es ist trotzdem viel für so eine UFO-Convention. Und der Hype ist wirklich auf dem Höhepunkt 1959. Und da der Hype gerade auf dem Höhepunkt ist, das passt jetzt gerade dir ganz gut. Denn passenderweise kommen genau jetzt die Außerirdischen und übermitteln dir eine weitere Nachricht.
Ach, jetzt während des Festivals?
Nee, nicht jetzt während des Festivals, aber während quasi der Hype um dich und das Festival am größten ist. Was könnten die Außerirdischen? Sie wollen was von dir.
Ja, ich bin doch
da. Sie brauchen jetzt was von dir.
Ich bin ja der Auserwählte. Aber ich muss ja, ich glaube, Ashtar und Kollegen, die können nicht auf die Erde, weil unsere Atmosphäre passt irgendwie nicht. Die können nur in ihren Schiffen bleiben, die können nicht aussteigen. Aber vielleicht, wenn ich da hochfliegen würde, mit einem selbstgebauten Schiff, was ich mir selber finanzieren muss, aber leider habe ich nicht so viel Geld, da könnte ich hoch zu denen und dann hier mal klären, dass sie uns nicht angreifen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Die Idee ist tatsächlich echt gut und diese Geschichte hätte absolut diese Wendung nehmen können. Absolut. Tut sie aber nicht, denn die Aliens schicken dir eine andere Nachricht. Und ich hätte jetzt gerne, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber ich hätte gerne einen Reverb-Effekt auf dem nächsten Satz.
Ja, kriegen wir hin.
Baue uns ein Gebäude!
Ja gut, wenn ich kein Raumschiff baue, dann baue ich halt ein Haus.
Daniel, sag mir was dazu.
Okay, ich habe tatsächlich dieses Bild irgendwo schon mal gesehen. Ich glaube, vorhin, wo ich Giant Rock angeguckt habe, ich dachte, das wäre ein Observatorium oder sowas. Aber nein, man stelle sich vor, ein Observatorium ohne ein Teleskop obendrauf. Es ist eigentlich ein Sombrero. Es ist nicht ganz, aber es ist ein Hut. Es ist ein Hut mit einer Tür.
Es ist ein Hut, ja. Es ist so ein Bobby-Hut, wie die britischen Polizisten aufhaben.
Ja, stimmt. Aber wie gesagt, mit so Lichtern. Also es soll wahrscheinlich ein UFO darstellen mit so einer Scheibe und Lichtern drumherum. Aber es sieht einfach aus wie ein Hut. Wie diese Sombreros, die so kleine so Glitzerchen quasi an der Scheibe quasi haben. An dem, wie auch immer man das nennt.
An der Krempe.
Ey, das ist unfassbar. Ja, wir haben ein Gebäude gebaut. Es sieht noch nicht mal teuer aus.
Es verschlingt sämtliche Ersparnisse.
Von mir oder von anderen?
Von dir. Von dir, noch von dir, bald von anderen.
Ah ja.
Also erst verschlingt es deine Ersparnisse und dann auch langsam aber sicher die von Howard Hughes. Und ich weiß nicht, ob du Howard Hughes kennst. Aber Howard Hughes war in den 30er, 40er, 50er Jahren sehr bekannt, weil also arschreicher Mensch, internationale Fluggesellschaft besessen und hat unter anderem 1932 den ersten Scarface produziert, der dann später geremaked wurde mit Al Pacino.
Ah, okay. Ja, nee, also den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich konnte ihn jetzt nicht zuordnen. Okay, ja. Also sein Geld ist hier.
Und der soll auch irgendwie mit der CIA auch noch irgendwelche U-Boot-Geschichten gemacht haben. Also ganz wilder Typ. Sehr bekannt in den USA. Der geht auch noch mit und hilft dir bei der Finanzierung dieses Gebäudes. Denn das ist sieht von außen nicht so aus, aber es ist ein hochkomplexes Gebäude.
Natürlich.
Denn es ist komplett aus Holz.
Oh ja, gut, jetzt wo du sagst, ja. Gut, aber ein Holzgebäude ist meistens noch ein bisschen günstiger, also heutzutage nicht, aber damals wahrscheinlich ein bisschen günstiger als jetzt so ein Betongebäude oder so Stahlgebäude, würde ich jetzt behaupten. Aber du, was weiß ich von Gebäuden?
So ein Gebäude, das einem die Aliens auftragen zu bauen, das braucht natürlich einen geilen Namen. Und deswegen heißt es Integratron.
Integratron. Okay, ich hätte jetzt The Saucer getippt, aber ja, Integratron klingt gut.
Preisfrage, was kann das Gebäude, dieses super geile Gebäude aus Holz?
Brennen.
Ja, das ist auch richtig. Osterfeuer könnte man da machen.
Ich weiß es nicht. Also es kann wahrscheinlich nicht viel, außer das Dach geht auf. Weil wenn das Dach wirklich aufgeht wie so eine Blume, dann hätte ich gesagt fancy.
Nein, das Dach geht nicht auf, aber dafür kann es viel bessere Sachen als frische Luft reinlassen. Und zwar, es kann Menschen verjüngen.
Ah, ja, natürlich. Entschuldigung.
Es kann die Gravitation umkehren.
Oh, da wäre ja ein offenes Dach ja nicht schlecht.
Das stimmt allerdings. Und man kann damit Zeit reisen.
Ja, klar. Aber in die Zukunft, wenn man lang genug wartet, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja. Man kann schlafen gehen. Ja. Dann kommt einem das viel kürzer vor, obwohl man 8 Stunden weiter ist.
Ja. Und währenddessen stelle ich denen die Uhren um.
Tatsächlich ist das Ding 12 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 17 Meter. Man kann es bis heute besichtigen, tatsächlich, das Integratron. Das Integratron hat etwas ganz Besonderes, denn das ist von der, das hat einen ganz besonderen Schall. Also, das ist so gebaut, dass es eine ganz bestimmte Lautstärkefrequenz hat, die auf Menschen auch durchaus sehr beruhigend wirkt. Und man kann da drin auch, ab und zu macht man da drin auch so Tonaufnahmen und sowas, weil das eine sehr spezielle akustische Umgebung
ist. Also schon durchdacht tatsächlich, das Gebäude.
Ja.
So als Gebäude halt.
Als Gebäude ist es total durchdacht, aber das bist nicht du in Schuld, sondern die Bewohner des Planeten Venus, die dir das mitgeteilt haben.
Ach, Venus ist besiedelt.
Ja, von Ashtar tatsächlich. Mhm. Die wohnen da irgendwie.
Unterm Stein auch irgendwo wahrscheinlich.
Und wahrscheinlich unterm Stein, deswegen hat man die noch nie gesehen. Also, Funktionsweise ist sehr simpel, ja. Also das Integratron, das komplett aus Holz besteht, erzeugt starke intermittierende Magnetfelder. Mhm. Und die führen zu einer Bildung von Plasma in Form einer Corona-Entladung.
Mhm.
Ja, hatten wir die letzten Jahre häufiger mal. Und ionisiert negative Luftionen im Inneren des Gebäudes.
Also das klingt alles nicht so gesund.
Und dieser elektromagnetische Effekt beeinflusst biologische Zellen, weil jede biologische Zelle hat eine resonante elektromagnetische Frequenz. Und diese breitbandigen elektromagnetischen Felder in diesem Integratron treten mit den Zellfrequenzen des Menschen in Resonanz und laden die menschliche Zellstruktur auf, wie eine Batterie. Und so kommt dieser Verjüngungseffekt
zustande. Ja.
Zustande.
Also Philipp, ich muss sagen, es ist alles sehr bemerkenswert, dass man früher für teuer Geld ein riesiges Sombrero-Hut-Gebäude aus Holz mit Interhall bauen musste, wo man heutzutage eigentlich nur einen TikTok-Account braucht und erzählt, dass man Barcodes durchstreichen muss.
Ja, das ist so. Das ist so. aber was auch wichtig ist, ohne die geomagnetische Anomalie an dem Ort würde es auch nicht funktionieren.
Ja, natürlich, das ist ja.
Deswegen steht das Ding da, wo es steht, ja?
Ja.
Gut, aber nachdem ja jetzt bisher bei dir noch alles normal ist, driftest du in den nächsten Jahren ein wenig ab.
Ja, wohin denn?
Immer mehr Menschen kommen in Kontakt mit Ashtar und mit den Außerirdischen von der Sektorstation Schare. Durch die 60er Jahre bleibt das Ganze eine sehr große, aber nicht gesamtgesellschaftlich relevante Bewegung, aber durchaus relevant in dem Sinne, dass das viele Menschen machen, aber nicht Mainstream jetzt, ne? Aber 1971 passiert es dann, und zwar in England.
Okay.
Über den großen Teich gibt es so eine Call-in-Radiosendung. Mhm. So ein bisschen wie Domian bei uns.
Oh ja.
Und da ruft ein Außerirdischer an von der Station Schare, 1971.
Ach, er ruft an.
Im englischen Call-in-Radio. Der ruft da
Haben
an.
Die Landline da auch, oder?
Ich weiß es nicht. Vielleicht mit Satellitentelefon.
Ja, vielleicht. So einer Schüssel.
Vielleicht auch telepathisch einfach ins Telefon reingehackt. Outlook haben sie ja auch schon gehackt. Insofern geht das. Der ruft da an und erzählt da ein paar lustige Dinge. Und das Thema nimmt so ein bisschen auch gesamtgesellschaftlich an Fahrt auf, weil das jetzt das erste Mal ist, dass das so ein bisschen aus dieser UFO-Szene so ein bisschen heraustritt. In eine Welt, wo auch normale Menschen sind.
Wo man es halt nicht mitbekommt, normalerweise.
Wo man es normalerweise nicht mitbekommt, um das jetzt mal ganz despektierlich zu sagen. Das sorgt aber natürlich dafür, dass du als quasi der Guru dieser Außerirdischen, du kennst die ja alle schon seit 20 Jahren, ja. Ihr habt schon so viel zusammen erlebt. Da wirst du natürlich auch immer bekannter durch. Auch nochmal durch diesen Telefonanruf. Und jetzt passiert noch etwas ganz Großes. Wir gehen ins Jahr 1977. Und im Jahr 1977 passiert etwas Besonderes, denn wir befinden uns in einer ganz normalen Fernsehsendung an einem ganz normalen Tag und plötzlich geschieht etwas. Und das kennen wir schon.
Oh, das sowas hatten wir schon mal.
Kontexten. Das hatten wir schon mal. Und heute ist quasi der Klebstoff, der legitime Klebstoff, der Nachfolger von Max Headroom hat sich eingeloggt. Bitteschön.
Oh, Wellblech Teil 2. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, das Video startet übrigens mit einem The following was a TV broadcast hijacking, blablabla, irgendwas. Ich sehe schon kommen. Das so ein bisschen erinnert mich so ein bisschen an Blair Witch Project. Also die
ein bisschen, ja.
Diese Studenten sind rausgegangen in den Wald, um eine Doku zu drehen. Okay, ich sehe eine Sendung, die unterbrochen wird, wo es um Kriegsgefangene geht. Es wackelt ein bisschen. Es ist wellblechig, muss man schon zugeben. Es ist das digitale Wellblech.
Ja. Digitales Wellblech.
Und man hört ein Pulsieren.
Jetzt weißt du, warum ich einen Reverb wollte auf meinem Satz. We speak to you now, you serve us then as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. Das sind jetzt 5 Minuten, wir müssen es nicht komplett durchschauen. Wir schreiben den 26. November 1987 auf dem Sender ITN. Es ist übrigens nachmittags, also nicht nachts. Mhm. Und diese Sache wird gesendet. Und du erinnerst dich, dass ich vorhin eine Sache zitiert habe, die Ashtar gesagt hat im Jahr 1952. Und zwar: In Bezug auf alle Versuche, uns einzufangen, möchte ich anmerken, dass es wesentlich einfacher wäre, eine Figur von der Bildfläche eures Fernsehers einzufangen. Und jetzt, 26 Jahre später, passiert genau das. Auf deinem Fernseher erscheint eine Störung und plötzlich spricht Vrilon vom Ashtar Galactic Command zu dir.
Hab ich das aber richtig verstanden? Das heißt, Ashtar ist befördert worden? Weil der hat
jetzt Ashtar ist jetzt selber offenbar Gott. Ja. Oder Kommandoleiter.
Ja, ja, ich glaube schon. Also der ist zumindest, der hat jetzt ein eigenes Obergalactic Empire irgendwie, Command.
Und Vrilon ist im Prinzip ein Hippie. Kein Krieg mehr. Legt eure Waffen nieder. Ja, wir wissen, wie es richtig geht. Wir segnen euch. Wir verlassen die Ebenen eurer Existenz, sagt er am Ende. Goodbye. Das war's.
Ciao, ciao, Kakao, ja.
Ciao, ciao, Kakao.
Aber ist eine gute Message. Legt eure Waffen nieder.
Diese Sache, die du 1952 gehört hast, die Ashtar dir mitgeteilt hat, wird heute von seinem Büttel Vrilon der ganzen Welt verkündet, im Jahr 1977, im November 1977. Deine Aufgabe ist erfüllt. Und deshalb stirbst du 3 Monate später.
Oh, ja, natürlich, gut. Wie du schon sagst, ne? Aufgabe erfüllt, kein Lebenszweck mehr. Und unterm Stein hat man sich wahrscheinlich auch mal eine Lungenentzündung geholt.
Genau. Und du hinterlässt einen irgendwie so halbwegs ordentliches Haus deiner und so weiter. Dieser ganze Ort, wo die Convention stattgefunden hat. Und du hinterlässt natürlich das Integratron. Dein Lebenswerk, mehr oder weniger.
Die Holzhütte.
Bei dem man nach deinem Tod, als man dann da reingegangen ist, festgestellt hat, dass es genau nichts kann, außer irgendwie ein bisschen Schall isolieren. Und du stirbst in dem vollen Wissen, sie kommen und sie werden uns erlösen, weil sie haben das ja vor 3 Monaten im Fernsehen gesagt.
Ja, klar. Da lege ich mich doch gerne schlafen und wach nicht mehr auf.
Ich kam bei der Recherche für diese Geschichte tatsächlich von hier. Also ich kam vom TV-Hijacking und habe mich quasi den ganzen Weg bis nach Jefferson, Ohio zurückgearbeitet und dafür sogar dieses scheiß Buch gelesen mit diesen Nachrichten von diesen Außerirdischen und muss sagen, mit jedem einzelnen Punkt dieser Recherche wurde es noch wilder und wahnsinniger.
Es ist auch unfassbar. Also ich meine, also offensichtlich kann man sehr gut sehr viel Geld mit Bullshit verdienen. Das haben wir auch schon öfter mal gelernt.
Ja, definitiv.
Und das geht ja heutzutage ja weiter. Also jetzt nicht unbedingt, ja, wobei auch mit irgendwelchen Frequenzen, wie gesagt, durchgestrichene Barcodes, irgendwelche Sticker bei Goop. Es ist alles hirnrissig. Aber ich muss sagen, also Dedication nenne ich das.
Absolut, absolut, absolute Dedication und vielleicht hat der Ort ja doch etwas Übernatürliches.
Ja, vielleicht sollten wir uns da das nächste Mal treffen.
Genau, nicht in Wesel, sondern einfach zack, direkt Giant Rock.
Giant Rock / Wesel,
So. Giant Rock. Vielleicht gibt es in Wesel auch einen großen Stein.
Müssen wir
wer
gucken,
weiß.
Müssen wir gucken. Ja, Philipp, also es ist eine Klimax, die ihresgleichen sucht. Bisschen Wellblech. Bisschen digitales Wellblech. Oder analoges eher wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es gleichzeitig faszinierend, aber auch extrem bescheuert.
Das ist es ja auch. Es ist hochgradig bescheuert.
Also überleg mal. Du.
Aber es gibt bis heute eine sehr loyale Followerschaft dieser Thematik.
Ja, das glaube ich. Also ich sag mal so, die einzige Person, die mir jetzt aus dem heutigen Kontext irgendwie in so eine ähnliche Richtung geht, vielleicht kennst du den Videospielstreamer Athene von früher. Der hat irgendwie Poker gespielt und der hat World of Warcraft gespielt, war der beste Paladin der Welt, hat er sich immer genannt. Dann hat er League of Legends gespielt und jetzt ist er an der Grenze zwischen Polen und Deutschland, hat einen eigenen Kult und lange Haare, langen Bart und schickt irgendwelche Leute los, damit die irgendwas für ihn organisieren. Also, wer weiß, was da noch kommt.
Das klingt nach Penner-Game, genau genommen. Ich musste denken an Joyce Ilk. Ich weiß nicht, ob
die
Joyce Ilk
ja, noch ja, was ja, natürlich, sagt. Das habe ich mitbekommen. Die scheint ja auch nicht unbedingt alle Tasten im Schrank behalten zu haben über die Jahre.
Nee, ich glaube, es ist ein Marketing-Ding, aber das passt so gut da rein, weil da ist auch so ein Außerirdischer irgendwie unterwegs, der da
lustigen, mit
telepathischen Sachen mitteilt.
Habe ich mitbekommen, tatsächlich. Es ist die Welle, die kann man immer wieder reiten, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Also diese Welle, die wird auch noch ein paar Mal zurückkommen. Aber was, glaube ich, nicht mehr zurückkommen wird, und das ist wirklich schade, sind die guten alten TV-Hijackings.
Ja.
Da muss man alle mitnehmen, die es gab.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, so häufig passiert das nicht mehr.
Philipp, also wie gesagt, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich finde es großartig und ich bedanke mich sehr herzlich, weil ich muss tatsächlich zugeben, das Vrillon-Video habe ich auf der Recherche oder in der Recherche schon mal mitbekommen. Und zwar, ich habe es gesehen, ich wusste, dass es das gibt und das war es auch. Und das ist, es ist völlig bescheuert. Es ist einfach nur.
Das stimmt.
Es ist völlig bescheuert, aber alles, was völlig bescheuert ist, hat oft eine Geschichte und die hast du, finde ich, sehr gut aufbereitet und hier sage ich nur, der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel und manchmal ist es der Weg nach ganz oben und deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt und deswegen habe ich es auch in der letzten Folge gesagt. I want to believe.
Und I want to leave, würde ich sagen, nach dieser Geschichte.
Vom ganzen Planeten
weg. Vom ganzen Planeten.
Aber nicht auf die Venus, weil da sitzt Patrick Star unterm Stein.
Richtig, richtig. Philipp, vielen Dank. Ich sag mal so, ich bin gerade selber auf der Recherche. Ich hoffe, ich krieg's hin. Mal wieder um irgendwas anzuteasern, was ich wieder nicht geschissen kriege. Bei uns geht's auch weit weg von der Zivilisation.
Da bin ich sehr freudig drauf, da freue ich mich. Weil wir sind ja dieses Mal auch schon weit weg gewesen von der Zivilisation, also wir bleiben im Game
sozusagen. Wir bleiben im Game.
Folge 7 vs. Wild. Ist ja Folge 7 dann. Folge 7 vs. Wild.
Ich will das alles nicht mehr, Philipp. Ich will das alles nicht mehr.
Dann beenden wir es hiermit auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Das war Heldendumm von und mit Philipp Kalweit und Daniel Klapier mit Musik von Enrico Waschenko. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine Bewertung da oder unterstütz uns via Steady. Jede schmale Taler hilft uns, die laufenden Kosten zu decken. Aber vor allem wollen wir uns mit dir austauschen, ob in den Kommentaren bei Spotify, auf Instagram oder live in unserem Discord. Und für den Quickie zwischendurch gibt es jetzt unseren Newsletter. Alle Links und Infos findest du ganz bequem direkt in den Shownotes.